Guten Morgen, ihr Lieben. Im Laufe der Lobpreiszeit füllen sich immer die Reihen, immer mehr. Das ist auch schön. Gut, also 21 Tage Gebet und Fasten stehen uns bevor. Gebet für alle sowieso, vielleicht ein bisschen intensiver als sonst. Fasten freiwillig ohne Zwang. Es wäre schön, wenn wir genau die Gebets- und Fastenfolie, wenn sie vorhanden ist, einmal sehen könnten. Ich gebe erst noch mal, bevor ich mit der Predigt anfange, als ersten Impuls für diese Fastenzeit, genau, gebe ich noch ein paar Infos weiter, damit ihr noch mal einen Überblick habt, was ist jetzt eigentlich los, was ist eigentlich Stand der Dinge. Wir haben es in den letzten Wochen schon öfter angekündigt, aber jetzt auch noch mal. Im Prinzip wollen wir ab heute 21 Tage in eine intensive Gebets- und, wer möchte, Fastenzeit mit der Gemeinde starten. Es ist oft so, dass man Anfang des Jahres sich mal ein bisschen neu sortiert, was steht jetzt gerade an. Und vielleicht geht es euch so, warum sagt ihr, warum braucht man so eine spezielle Zeit? Das ist ganz einfach wie in einer Ehe, wie in einer Beziehung, einer Familie. Man hat, natürlich ist man verheiratet, es ist so miteinander, aber es gibt Zeiten, wo man wirklich intensiv gemeinsam Zeiten hat, sich austauscht, in Urlaub fährt und dann kommt wieder der Alltag. Und es ist auch dasselbe, einfach gut gemeinsam mit Jesus, mit Gott, mit dem Heiligen Geist, solche Zeiten zu haben, wo man sich bewusst eine Auszeit nimmt. Und natürlich hat der Alltag wieder gestartet, viele haben Termine, aber vielleicht schafft man es auch, den einen oder anderen zu streichen und sich bewusst darauf zu konzentrieren. So, und als Gemeinde haben wir ein paar Vorschläge, wie man das gemeinsam gestalten kann, damit man eben nicht alleine für sich kämpft oder alleine da steht. Es gibt einen Telegram-Kanal, wer Lust hat, kann sich da einklinken, da gibt es immer aktuelle Informationen, was es auch gerade gibt. Es gibt einen Gebetsraum, und zwar neben dem Gemeindegebäude, da auch, wo der Kopierer, neben dem Gemeindebüro, da, wo der Kopierer auch steht, wenn ihr da durchgeht, da ist ein ganz kleiner Raum. War früher Pastorengesprächszimmer, ist auch immer noch für Gespräche, aber da ist ein Gebetsraum speziell eingerichtet. Da haben die Jugendlichen mit Jonathan eine Klagemauer aufgebaut, so eine kleine Klagemauer, wo man auch wirklich Zettel schreiben kann und Dinge abgeben kann. Dieser Raum darf im Laufe der Zeit weiter gestaltet werden. Wer da möchte, sich zurückziehen zum Beten oder auch zu zweit, zu dritt treffen, wenn man sagt, ich möchte das einfach gerne machen. Ich brauche einen speziellen Raum, auch in diesem Gebäude, wo ich beten kann. In der nächsten Woche wird hier die Wohnwoche der Jugend sein. Es wird turbulent sein, aber der Gebetsraum kann trotzdem ein Rückzugsort sein. Genau, ihr könnt den Raum weiter gestalten. Dann, die Kinder werden parallel auch diese Gebetszeit mitmachen. Sie werden thematisch da auch mitgehen, in den verschiedenen Kindergruppen, in der Jugend, im Teenkreis, bei den Wölfen. Sie werden da auch mitgehen und sie werden auch Impulse bekommen. Das kann sein, dass ihr, wenn ihr nach Hause kommt, beim Mittagessen oder unter der Woche, einfach auch mit ihnen ins Gespräch kommt. Das ist nicht etwas, was jetzt nur eine Gruppe alleine macht, sondern es ist wirklich ein ganzes Miteinander für die ganze Gemeinde sein. Genau. Und wenn ihr schon gesehen habt, es gibt so zwei Stellwände auch im Foyer, wo Infos sind. Es gibt Bibellesepläne, wo ihr euch mit einklinken könnt. Wenn ihr sagt, im Hauskreis wollen wir gemeinsam einen Bibelleseplan machen, der erste dreht sich wirklich so um Fasten und Gebetszeiten in der Bibel, wo finden wir das wieder? Und der zweite ist mit Stellen aus den Paulusbriefen, die uns auch ermutigen und danach denken, wie können wir die Beziehung zu Jesus vertiefen. Das ist der zweite Bibelleseplan. Ihr könnt es mit Freunden lesen, in der Kleingruppe, im Hauskreis. Oder wenn ihr wollt, tragt euch vorhin eine Liste. Es wird auch WhatsApp-Gruppen geben, dass man sich auch da nochmal austauschen kann. Hey, ich habe das erlebt, ich habe gerade da eine Frage. Und gerade dieses spezielle Thema Fasten, das werde ich jetzt nicht so ausbreiten, kann viele Fragen bringen. Wann kann ich wie fasten? Was mache ich? Ne? Wenn ihr zum Beispiel auf Kaffee verzichtet, kann es sein, dass ihr Kopfschmerzen bekommt. Wie gehe ich damit um? Es kann sein, dass ihr anfangt zu frieren, zieht euch Wollsachen an. Solche Kleinigkeiten, aber eben auch zu gucken, was ist für mich machbar, was nicht. Faste ich vielleicht mein Handy, dass ich es abends um 20 Uhr weglege und erst morgens um 8 wieder raushole. Auch das kann sein, ich lege bewusst etwas weg, um mir Zeit, Priorität zu das nehmen, was wirklich wichtig ist in meinem Leben. Genau, und es gibt immer wieder aktuelle Anliegen, findet ihr auch teilweise draußen oder eben über den Telegram-Kanal. Das im Schnelldurchlauf nochmal als Infos, wenn ihr welche habt, einfach immer nachfragen. Immer wieder nachfragen in euren Kleingruppen oder fragt mich, fragt Christiane, fragt am Büro an. Also, dass wir diese Zeit wirklich bewusst nutzen können. Und als Oberthema für diese ganze Zeit wird uns Paulus begleiten. Der Apostel Paulus, Stationen aus seinem Leben. Und da wird auch im Laufe der nächsten Wochen im Flur sich noch mehr entwickeln. So an den Türen werdet ihr auch die einzelnen Themen für die einzelnen Gottesdienste wiederfinden, dass uns das gemeinsam begleiten kann. Und ich starte heute mit dem ersten Impuls. Jetzt können wir gerne mit der Folie starten. Jawohl, habt ihr heute schon ein paar Mal gehört. Von Angesicht zu Angesicht. Das ist das Thema des heutigen Gottesdienstes und ich möchte euch Paulus vorstellen, wer er war und genau, wir fangen einfach vorne an und Malte wird zwischendurch für uns Texte lesen und stellt uns jetzt mal vor, was Paulus so über sich selber gesagt hat. Wenn ihr wollt, könnt ihr, achso, ja, oder ich mache hier selber weiter. Na, mache ich die nächste Folie? Okay, kommt gleich.
Genau, ich lese die Übersetzung aus der Hoffnung für alle. Apostelgeschichte 22, die Verse 3, 4, 20, 29. Ich bin Jude, geboren in Tarsus, einer Stadt in Zilizien. Erzogen wurde ich hier in Jerusalem. Als Schüler von Gamaliel habe ich gelernt, streng nach dem Gesetz unserer Vorfahren zu leben. Ebenso wie ihr wollte ich nichts anderes als Gottes Gebote zu erfüllen. Deshalb habe ich die neue Lehre der Christen auch bis auf den Tod bekämpft. Männer und Frauen ließ ich festnehmen und ins Gefängnis werfen. Als Stephanus getötet wurde, stand ich dabei. Ich hatte in die Steinigung eingewilligt und bewachte die Kleider seiner Mörder. Ich wurde schon als römischer Bürger geboren. Und im Brief an die Philipper, Kapitel 3, Vers 5 steht noch, ich wurde am 8. Tag nach meiner Geburt beschnitten, wie es das Gesetz vorschreibt. Ich stamme aus dem Volk Israel und sogar aus dem Stamm Benjamin. Von Geburt an bin ich Hebräer, wie schon alle meine Vorfahren. Außerdem gehörte ich zu den Pharisäern, der Gruppe, die am strengsten darauf achtet, dass Gottes Gesetze eingehalten werden.
Ja, danke. Wer war Paulus? Eigentlich hieß er Saulus oder Saul. Vielleicht haben seine Eltern ihn nach dem großen König Saul benannt, weil sie sich gedacht haben, wir möchten, dass er auch so ein großer Held wird, etwas zu sagen hat. Saulus mit Us ist dann die lateinische Form. Wir kennen ihn heute als Paulus, weil das Kapitel des Saulus bei ihm abgeschlossen ist, aber da kommen wir gleich zu. Wir haben wieder schöne Bilder von meiner grandiosen Tochter. Und ihr werdet auf den Folien jede Menge Fragen finden. Fragen, die ihr nachher auch nochmal gesammelt und gebündelt mit nach Hause nehmen dürft. Hinten auf dem Tisch, da liegt der Zettel mit sehr, sehr vielen Fragen drauf. Die sollen euch nicht erschlagen, aber wenn ihr wollt, nehmt sie mit, so den einen oder anderen Punkt mal rauszunehmen, vielleicht als Frage für diese Gebetszeit. Wo triggert mich etwas, wie man neudeutsch sagt, wie... Wo spricht mich etwas an? Was berührt gerade mein Herz? Welche Frage kann ich vielleicht noch weiter beschäftigen in den nächsten Wochen? Und hier geht es darum, was ist der Hintergrund von Paulus? Er war absolut gefestigt in dem, was er tat. Er kommt wahrscheinlich aus einer gläubigen Familie. Seine Eltern sind von Tarsus nach Jerusalem gezogen. Er hatte eine super tolle geistliche Ausbildung gehabt. Er hatte sein Fundament in der Tora, in den Schriften der Juden. Er kannte sie ganz, ganz genau. Er war einflussreich. Er hatte Kontakte zu den führenden Leuten. Und das wird im Laufe seines Lebens noch wichtig, er war auch ein römischer Bürger. Das war nicht selbstverständlich zu der damaligen Zeit. Nächste Folie. Seine Motivation. Er wollte Gott von ganzem Herzen gefallen. Er wollte alles richtig machen. Er wollte der Gerechteste von allen sein. Und er hat sich mit Leib und Leben, mit vollem Eifer dafür eingesetzt, Gott zu gefallen, die Gebote zu befolgen. Und er hatte das Gefühl, mit den Christen, die da aufgetaucht sind, ist die ganze Ordnung, die er kannte, alles, was sicher war, was sowieso durch die Römer und das ganze politische System, was dort gerade war, total in Unsicherheit geraten ist. Er hatte das Gefühl, die Christen toppen das alles noch und stellen sein ganzes Leben auf den Kopf. Er war total redegewandt. Er hat die Christen verfolgt. Das haben wir in dem Text gerade gehört. Er verfolgte sie bis aufs Blut. Man könnte sagen, er war ein jüdischer Staatsanwalt. Er war der Ankläger. Er schleppte die Christen vors Gericht und er klagte sie an. Und vielleicht gibt es auch so Dinge, die du verfolgst in deinem Leben voller Eifer, wo du wirklich 100% überzeugt bist, das ist richtig, dafür muss ich mich einsetzen. Und das ist sein Lebensziel, seine Motivation gewesen. Ich will Gott gefallen von ganzem Herzen. Und in dem Sinne ist er losgeprescht und hat die Christen verfolgt, weil das seine Meinung war, das ist genau das Richtige, was ich tun muss. Aber dann ist ein sehr einschneidendes Erlebnis passiert und da liest Malte uns die nächste Etappe vor und gerne die nächste Folie dafür.
Steht in Apostelgeschichte 9, die Verse 1 bis 9. Saulus verfolgte noch immer voller Hass alle, die an den Herrn glaubten, und drohte ihnen an, sie hinrichten zu lassen. Er ging zum Hohepriester und ließ sich von ihm Empfehlungsschreiben für die jüdische Gemeinde in Damaskus mitgeben. Sie ermächtigten ihn, auch dort die Anhänger der neuen Lehre aufzuspüren und sie, ganz gleich ob Männer oder Frauen, als Gefangene nach Jerusalem zu bringen. Auf seiner Reise nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Ich bin Jesus, den du verfolgst, antwortete die Stimme. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Begleiter von Saulus standen sprachlos da, denn sie hatten zwar die Stimme gehört, aber niemanden gesehen. Als Saulus aufstand und die Augen öffnete, konnte er nicht mehr sehen. Da nahmen sie ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. 3 Tage lang war er blind und wollte weder essen noch trinken.
Bam, so volle Kanne ausgebremst. Er ist gerade auf dem Weg mit einer Mission. Er geht vorwärts, vorwärts, vorwärts. Er meint, er ist wirklich im Namen Gottes unterwegs und dann crash. Das ist so, wie wenn ein Zug mit Vollgas gegen Prellbock fährt. Geradeaus, geradeaus, volle Fahrt, mitten hinein in eine Sackgasse und er fällt buchstäblich zu Boden und liegt einfach da. Und in dieser Sekunde wird sein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Ohne Ankündigung, nicht demnächst passiert etwas, bereite dich darauf vor, nein. Von jetzt auf gleich, volle Kanne. Und die eigenen Pläne, die er hatte, wurden zunichte gemacht. Und er wurde mit Blindheit geschlagen. Er sah nichts mehr, weil dieses helle Licht kam und ihn blendete. Und wie wird er sich wohl gefühlt haben? Wie würdest du dich fühlen, wenn so etwas passiert? Vielleicht ist dir schon etwas passiert. Dass du so ganz ausgebremst wurdest, dass du das Gefühl hast, es geht gar nichts mehr, der Boden unter meinen Füßen ist weg, ich sehe überhaupt nicht mehr klar. Das Thema Blindheit kann man in dieser ganzen Passage auch doppelt sehen. Blind mit den Augen und blind mit den inneren Augen. Das, was ich verstehe, was ich sehe. Ich sehe überhaupt nichts klar. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich glauben soll. Was passiert hier? Mein ganzes Glaubensleben wird auf den Kopf gestellt. Davon, wo er überzeugt war, Jesus existiert nicht, die Christen, die leben eine Lüge, wird völlig auf den Kopf gestellt und er weiß überhaupt nicht mehr, was kann ich glauben. Und auch diese Ungewissheit, wie lange wird das jetzt dauern? Vielleicht habt ihr auch solche Situationen erlebt bei euch, dass ihr wirklich merkt, ich komme hier nicht weiter, ich bin in einer Sackgasse, wie lange wird das dauern? Das ist oft so eine Frage, die wir uns stellen, warum kann nicht etwas passieren? Ich stecke hier gerade fest. Wenn ich eine Predigt vorbereite, dann komme ich irgendwann an diesen Punkt, dass ich das schriftlich festhalte und dass ich dann auch die Präsentation fertig habe, aber es arbeitet trotzdem weiter in mir. Und das war so gestern Abend oder heute Morgen, wenn ihr genau zugehört habt bei dieser Geschichte, da kam mir die Frage, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und dann fragt er, wer bist du, Herr? Und ich glaube, dieser Vers, diese Aussage ist das Allerwichtigste in diesem Text. Und auch die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, wer bist du, Herr? Wer bist du, Gott? Wer bist du für mich? Habe ich ein richtiges Gottesbild? Habe ich ein richtiges Verständnis davon, wie du wirklich bist? Wer bist du? Und dann antwortet ihm Jesus. Wir haben andere Stellen in der Bibel, wo auch eine himmlische Erscheinung ist, mit Licht. Ein Engel begegnet den Menschen, Jesus begegnet. Und es ist meistens in einem Licht, dass die Leute geblendet werden. Und meistens kommt der Engel oder Jesus, der dann sagt, fürchte dich nicht. Das haben wir hier in diesem Text nicht. Und ich glaube, Paulus ist so einer, hätte man das soft bei ihm gemacht, so ganz liebevoll, er hätte es nicht kapiert. Sondern er brauchte es wirklich so Knallauffall, jetzt reicht es aber, du läufst absolut in die falsche Richtung, jetzt ist hier Schluss. Und Saul ist total dreist, er fängt ja auch an, mit Jesus zu diskutieren. Ne? Wer bist du denn eigentlich, was willst du denn eigentlich? Und sagt er, hey, du bist auf dem falschen Weg, ich bin der, den du verfolgst. Und in diesem Augenblick offenbart sich Jesus, wie er wirklich ist und nicht so, wie Paulus dachte, dass er sei. Er sagt, so bin ich wirklich. Und ich stelle mir das total schockierend vor für Paulus und auch in gewisser Weise total demütigend für ihn. Er war mit seinen Begleitern unterwegs mit einer Mission und er fällt zu Boden. Der Anführer, der alles wusste, liegt auf dem Boden, weiß nicht weiter. Und das Ziel, das er vor Augen hatte, gibt es eigentlich nicht mehr. Denn Jesus, den er für tot erklärt hat, spricht ja gerade mit ihm. Also alles wird total erschüttert durch diese Begegnung. Ein helles Licht, was plötzlich kommt, was erscheint, was erstmal blendet. Es gibt Mediziner, die sagen, Paulus hatte eine Migräneattacke. Ich leide selber hin und wieder unter Migräne und ich weiß, dass man Blitze haben kann und dass es blendet und dass man lichtempfindlich ist, dass man es gerne dunkel haben möchte. Aber ich glaube, das geht weit darüber hinaus. Denn das Umfeld hat eine Stimme gehört. Sie haben das auch gehört. Sie haben die Veränderung mitbekommen. Und selbst wenn Gott eine Migräneattacke hier genutzt hat, was er tun kann, es hatte Auswirkungen. Und Jesu Herrlichkeit kommt mitten hinein und strahlt hinein und Gottes Licht zeigt, was nicht in Ordnung ist. Und Paulus erkennt, dass er blind ist. Und ich glaube auch doppelt. Nicht nur, dass er wirklich von diesem hellen Licht geblendet war, sondern er erkennt auch, ich weiß ja gar nichts. Ich sehe gar nichts. Ich erkenne gar nichts. Ich bin absolut blind für die Wahrheit. Ich bin blind für das, was eigentlich da ist, obwohl er die Schriften kannte und solche viel Lehre hatte. Er war an der Quelle gewesen. Er kannte das alles, die Bibel von vorne bis hinten. Und wie oft geht es uns so? Wir kommen vielleicht auch aus einem christlichen Elternhaus. Wir kennen die Bibel von klein auf. Wir sind damit aufgewachsen. Es ist so selbstverständlich für uns. Aber kennen wir Jesus wirklich? Ist es so, wenn du in der Bibel liest, dass die Sachen lebendig werden, dass du sie wirklich siehst? Das Wort sehen, erkennen in der Bibel bedeutet ja auch viel, viel mehr. Ihr kennt vielleicht diese Stellen, wo es um Beziehungen geht. Ne? Er erkannte seine Frau und sie wurde schwanger. Es geht um Beziehung, es geht um Intimität, es geht um wirklich echtes Wissen, echtes Kennen. Es ist nicht nur dieses, ich sehe was. Nur mir geht es ganz oft, ich lese einen Bibeltext und sage, ach ja, den habe ich schon 5-mal gelesen, kenne ich, oder schon 10-mal oder schon 20-mal oder so. Ja, die Geschichten, ratter ich so runter. Aber wirklich mal reinzugehen und sagen, was spricht mich jetzt wirklich an, dann ist das mir so ein halber Vers und das trifft mich total. Sehe ich wirklich das, wie Jesus ist, wirklich das, was er für mich hat? Oder sehe ich und sehe ich es doch nicht? Jesus sagt das auch manchmal, ne? Die Blinden, die Blinden führen, sie sehen und sie sehen doch nicht. Verstehe ich das wirklich oder gehe ich manchmal einfach so im Schnelldurchlauf durch mein Leben, auch durch mein geistliches Leben hindurch? Und was tut er dann? Er hat keine Lust zu essen, zu trinken. Er sitzt da verzweifelt. Wahrscheinlich fleht er. Er muss zuhören, was Gott zu sagen hat. Er wartet. Er weiß ja nicht, was passiert. Die Bibel spricht von 3 Tagen. Und die Zahl 3, die steht auch für etwas Vollkommenes. Für Gottes Zeitpunkt. Und es gibt auch Momente, wo wir diskutieren, flehen und manchmal nicht wissen, was passiert, wo geht es weiter. Aber Gott hat den perfekten Zeitpunkt, wann sich erfüllt, was er gesagt hat, wann er hört. Und er gibt uns Zusagen, auf die wir uns verlassen können. In der Geschichte haben wir gehört, dass er sagt, geh in die Stadt, dort wird man dir zeigen, wie es weitergeht. Er hat ihn nicht einfach im Dunkeln gelassen. Und hier haben wir Zusagen, was Gott zu uns sagt. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Ganz bekannt. Wenn ihr mit Fragen in diese Zeit hineingebt, vielleicht heute Nachmittag auch mal Fragen aufschreibt, was für Fragen habe ich an Gott im Moment? Wo muss ich ins Gespräch gehen? Was sind meine Anliegen? Sie vor euch bringen. Und er sagt, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Wenn ihr mich bittet, dann werde ich euch antworten. Auch wenn du keinen Ausweg mehr siehst, rufe zu mir, ich will dich retten und du sollst mich preisen. Und auch nochmal aus Jeremia, wenn ihr zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch hören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Wenn ihr euch von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich euch finden lassen. Das verspreche ich der Herr. Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden. Das ist im Alten Testament schon geschrieben, wo das Volk Israel wirklich in einer kritischen Lage war und es ging nicht weiter. Aber sie liefen ihren Weg lang und sie verfolgten ihre Sache und ihren Göttern und ihren Hobbys und was weiß ich alles. Sie lebten ohne Gott und er sagt, wenn ihr zurückkommt zu mir, wenn ihr mich sucht, wenn ihr die Beziehung zu mir geht, werde ich euer Schicksal wenden, dann geht es vorwärts, dann geht es auf einem Weg der Verheißung vorwärts weiter mit mir. Und ich gehe stark davon aus, dass er auch Buße getan hat. Dass er bitterlich geheult hat, dass er einfach gesagt hat, wie konnte ich nur so blind sein? Wie konnte ich das nur machen? Wisst ihr, das Wort Sünde bedeutet Zielverfehlung. Und das war genau das, was wir in Paulus Leben sehen. Absolut am Ziel vorbei. Er war so überzeugt, dass er richtig ist. Und ich kenne das aus meinem eigenen Leben, dass ich immer wieder vom Heiligen Geist überführt werde, wo ich Fehlhaltungen habe, wo ich in der falschen Richtung mit falschen Überzeugungen unterwegs war. Und so ein Innehalten halten und Buße tun, müssen wir nicht nur einmal im Leben, wenn Jesus uns jetzt gerade irgendwie begegnet, sondern eigentlich immer wieder innehalten, wo bin ich eigentlich gerade unterwegs, ist das richtig? Letzte Woche haben wir was zur Jahreslosung gehört. Prüft alles, das Gute behaltet. Auch das gilt ständig. Das, was ich gerade noch mache und das, was ich lese, prüfen. Stimmt es überein? Ja, ist es gut? Ist das vollkommen? Entspricht das der Wahrheit Gottes? Und jetzt auch im Rahmen dieser Gebetszeit werden wir am 21.01., das ist Dienstag in einer Woche, merkt euch gerne den Termin, wenn ihr wollt, wird es einen sogenannten Get-Free-Gottesdienst hier geben, auch mit Abendmahl, Buße und wo wir einfach kommen können, nochmal wirklich vor Gott das bringen können, wo wir falsche Haltungen hatten, vielleicht auch falsche Glaubensüberzeugung, wo wirklich jeder einfach sagen kann, hier, ich komme zum Kreuz und ich nehme die Vergebung an. Sünde bekennen, Gnade empfangen und dann können wir sie auch weitergeben und zwar immer wieder, immer wieder, immer wieder. Keine Sache, die nur für einmal ist. Und ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, der mir dann auch erzählt hat, irgendwann mal 1974 hat er sich bei irgendeiner Zeltevangelisation für Jesus entschieden. Aber ich muss ehrlich sagen, man merkt heute nicht mehr viel davon. Und manchmal ist es so, wir haben uns irgendwann entschieden und dann plätschert unser Leben so vor uns hin. Aber wie sieht es mit frisch aus? Wie sieht es mit der ersten Liebe aus, wie das beschrieben wird in der Offenbarung? Haben wir eine lebendige Beziehung? Sind wir noch richtig unterwegs? Wer ist Jesus für uns jetzt heute? Wer bist du? Wir lesen mal, wie es weitergeht, oder hören mal von Malte, wie die Geschichte weitergeht.
Apostelgeschichte 9, die Verse 10 bis 18. In Damaskus wohnte ein Jünger von Jesus, der Hananias hieß. Dem erschien der Herr in einer Vision. Hananias, sagte er zu ihm. Ja, Herr, hier bin ich, erwiderte der Mann. Der Herr forderte ihn auf, geh zur geraden Straße in das Haus von Judas und frag dort nach einem Saulus aus Tarsus. Er betet gerade und hat in einer Vision einen Mann gesehen, der Hananias heißt. Dieser kam zu ihm und legte ihm die Hände auf, damit er wieder sehen kann. Aber Herr, wandte Hananias ein, ich habe schon von so vielen gehört, wie grausam dieser Saulus in Jerusalem die verfolgt hat, die zu dir gehören. Außerdem haben wir erfahren, dass er eine Vollmacht der obersten Priester hat, auch hier alle zu verhaften, die dich anbeten. Doch der Herr sprach zu Hananias, geh nur, ich habe diesen Mann als mein Werkzeug auserwählt. Er soll mich bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, aber auch bei den Israeliten bekannt machen. Dabei wird er erfahren, wie viel er um meinetwillen leiden muss. Hananias gehorchte. Er ging in das Haus von Judas, fand dort Saulus und legte ihm die Hände auf. Lieber Bruder Saulus, sagte er, Jesus der Herr, der dir unterwegs erschienen ist, hat mich zu dir geschickt, damit du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Moment fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen.
Hier kommt eine weitere Person ins Spiel, Hananias. Er ist bereits ein Christ. Er ist bereits ein Jünger. Er kennt Jesus. Er kennt die Stimme Gottes. Er hört. Er geht mit Gott ins Gespräch. Er sagt, das verstehe ich nicht, diesen Auftrag, den du mir gegeben hast. Ich traue mich nicht, dahin zu gehen. Und er geht mit Gott ins Gespräch, ganz selbstverständlich. Gott antwortet ihm, erklärt ihm und dann gehorcht er und geht. Er betet mit ihm und es passiert etwas. Und auch das ist ganz, ganz wichtig, auch unter uns in dieser Gemeinde. Unser Glaubensleben ist nicht alleine. Wir sind nicht alleine Menschen, die irgendwann mal Gott begegnen, sondern wir brauchen Christen, die mit uns gemeinsam unterwegs sind. Wir brauchen welche, die schon mehr Erfahrung haben, die uns vielleicht coachen können, bei denen wir um Rat fragen können, mit denen wir ins Gespräch gehen, die uns Dinge erklären. Auch Paulus braucht das immer wieder selber. Auch er ließ sich taufen. Es muss ja jemand gewesen sein, der ihn getauft hat. Er wurde unterwiesen von anderen Christen, die ihm erstmal erklärten, was für ihn gerade alles wieder durcheinander gerutscht ist. Er brauchte solche Leute. Und auch wir brauchen das. Wir brauchen Menschen, die sich Gott zur Verfügung stellen. Oder vielleicht sind wir selber Menschen, die sich Gott zur Verfügung stellen, um anderen Dinge zu erklären, andere ein Stück zu begleiten. Hananias wird hinterher nicht mehr großartig erwähnt irgendwo in der Bibel, was er noch alles großartig getan hat. Aber er war ein Jünger, er war treu, er hörte, er führte diesen Auftrag aus und es war total wichtig, dass er zu dem Zeitpunkt gegangen ist und keine Angst hatte, jetzt auch ermordet zu werden, sondern er hat gehorcht und ist gegangen. Juhu, er kann wieder sehen. Und vielleicht hast du auch solche Aha-Erlebnisse. Also ich kann mich auch an Aha-Erlebnisse in meinem Leben erinnern, wo ich was gelesen habe oder mit jemandem gebetet habe oder in der Seelsorge und plötzlich macht es wirklich, wow, zum ersten Mal in meinem Leben habe ich das wirklich, wirklich verstanden. Oder zum ersten Mal ist die Liebe Gottes total tief in mein Herz gefallen. Oder so habe ich Jesus ja noch überhaupt nicht gesehen. Oder Gott, Gerade mit Gott als Vater haben ja viele noch ein Problem. Entweder ist er überhaupt nicht präsent oder er ist super präsent oder er ist ganz streng und was auch immer. Aber zu verstehen, wie Gott wirklich ist. Und da muss ich selber sagen, da habe ich so wenig erkannt von dem großen Gott, wie er eigentlich ist. Wie er eigentlich ist. Und auch immer wieder den Heiligen Geist zu fragen, komm, erfüll du meine Gedanken, erfüll du mich. Wenn du es noch gar nicht erlebt hast, lass mit dir beten, dass der Heilige Geist dich wirklich total durchdringt. Und du wirst merken, wenn du die Bibel liest, du hast ein anderes Verständnis. Wenn du Menschen begegnest, wenn du ins Gebet gehst, du merkst, da ist ein tieferes Verständnis. Auf einmal wird dein Geist klar. Du siehst, du erkennst richtig. Und als Zeichen lässt er sich taufen. Und hier habt ihr vielleicht den allerwichtigsten Vers der Predigt heute. Wenn ihr alles Mögliche vergesst, Paulus könnte natürlich immer wieder nachlesen, die Geschichten, und werdet ihr auch überall sehen. Aber das ist so ein Kernvers. Der steht sogar bei Hiob. Hiob, der so viel Leid erlebt hat, der sogar vor seinen Freunden, vor seinen Leuten, die mit ihm diskutiert haben, Gott verteidigt hat. Trotzdem, erst am Ende, Kapitel 42, begegnet ihm Gott nochmal persönlich. Und dann sagt er das. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Was für ein Unterschied wird das in unserem Leben machen? Wenn wir nicht nur alles, was wir an Geschichten gehört haben, was wir in der Bibel gelesen haben, kennen, oberflächlich oder intensiv. Du kannst die Bibel noch so intensiv studieren, wenn es nicht lebendig wird, wenn du nicht siehst mit geistlichen Augen, dann bleibst du auf einem ganz anderen Level stehen. Nochmal die nächsten Verse.
Jetzt kommen noch die Verse 19 bis 22. Nachdem er gegessen hatte, erholte er sich schnell. Einige Tage blieb Saulus bei der Gemeinde in Damaskus. Gleich nach seiner Taufe begann er, in der Synagoge zu predigen und zu verkünden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Seine Zuhörer waren fassungslos. Ungläubig fragten sie, ist das nicht der, von dem alle in Jerusalem, die sich zu Jesus bekennen, so erbarmungslos verfolgt wurden? Und ist er nicht hergekommen, um die Anhänger dieses Mannes auch hier in Damaskus zu verhaften und an den obersten Priester in Jerusalem auszuliefern? Saulus aber konnte immer überzeugender beweisen, dass Jesus der versprochene Retter ist, dass die Juden in Damaskus dem schließlich nichts mehr entgegenzusetzen hatten.
Er hat eine absolute Kehrtwende vollzogen. Von der Sackgasse umgedreht und in die andere Richtung. Wie beim Navi, wenn du falsch unterwegs bist, bitte wenden. Und du gehst in die andere Richtung. Und er wurde vom Ankläger zum Verteidiger. Er hat einen neuen Auftrag bekommen von Gott. Und er hat auch seinen Namen geändert. Das habe ich jetzt nicht extra aufgeschrieben. Neue Identität. Er hat sich statt Saulus, wie der große König, Paulus genannt, der Kleine. Er sagt selber von sich, ich wollte der Gerechteste von allen sein, aber eigentlich war ich der größte Sünder von allen. Er ist Paulus, ein Kleiner, aber für uns trotzdem ein Großer, der so bekannt geworden ist, dass wir heute hier sind. Hätte Gott ihn nicht ausgebremst damals, und das fand er garantiert nicht toll in diesem Moment, hätte Gott es nicht gemacht und wäre wirklich da hätte eingegriffen, dann hätte er diese Kehrtwende nicht gemacht, dann wäre er nicht als Missionar unterwegs gewesen. Da hören wir in den nächsten Wochen noch von, was es dazu beigetragen hat, dass er einfach auch gegangen ist. Und sonst säßen wir alle nicht hier. Aber was ich auch sehr interessant finde, mit demselben Eifer, den er vorher hatte, verteidigt er jetzt. Er geht weiter. Und das ist vielleicht auch für uns als Ermutigung. Ich habe noch weitere Beispiele, wo Menschen total eine Umkehr erlebt hatten durch eine Gottesbegegnung. Und manchmal haben wir dieses Gefühl, wenn ich so eine Begegnung habe mit Gott, oder mir ging es so, wenn ich so eine Begegnung habe, wenn ich mich darauf einlasse, Jesus, du darfst wirklich mit deinem Licht in mein Leben kommen. Du darfst mein Leben auf den Kopf stellen. Ich hatte auch Angst, das muss ich euch schon auch sagen. Und vielleicht geht es euch auch so. Was wird passieren, wenn ich so eine Begegnung mit Gott habe? Wird dir von mir Dinge verlangen, die ich nicht umsetzen kann? Wird es mich überfordern? Ehrlich gesagt, möchte ich nicht so ein Saulus-Paulus-Erlebnis haben, dass Gott mich auf den Boden schmeißt und anschließend muss ich als Evangelist durch die Welt. Das passt überhaupt nicht zu mir, zumindest jetzt nicht. So, aber Gott ist ja auch an der Arbeit und er gibt eine neue Identität, aber trotzdem bleibt man ja so an selber. Also, dass er cholerisch ist und mal aufbraust und dass er diskutiert und dass er für Gott eifert, das bleibt ja. Also hinterher werden wir das auch immer wieder sehen bei Paulus, wie er als Mensch trotzdem weitergeht. Aber seine Sichtweise und sein Fokus hat sich total verändert. Hier haben wir noch Beispiele. Durch eine Begegnung mit Gott wurde aus dem geflüchteten Mörder Mose ein Befreier. Die Geschichte kennt ihr auch. Aus dem fliehenden Jona ein Bußprediger. Aus dem Songwriter David ein Anbeter. Aus dem habgierigen Zöllner Zachäus ein großzügiger Jünger. Aus dem Ankläger Paulus, Jesu vielleicht größter Verteidiger, aus dem leugnenden Petrus ein Märtyrer und zum Beispiel aus den blinden Emmaus-Jüngern, Zeugen der Auferstehung. Und für mich kann ich zum Beispiel auch sagen, durch Begegnung mit Jesus immer wieder wurde auch aus einem total schüchternen kleinen Mädchen jemand, der heute hier recht meistens selbstbewusst stehen kann. So, ich bin früher für alles Mögliche rot geworden, habe mich geschämt, schüchtern in der Ecke. Da hättet ihr mich auch nicht vorne auf der Bühne gefunden. Aber immer wieder durch Begegnung. Und wenn ihr euch das anguckt, die ersten, die hatten so krasse Erlebnisse. Ne? Mose mit dem brennenden Dornbusch. Jona, der sogar von einem Fisch verschluckt wurde und ausgespuckt. Aber selbst so ein David. Von David lesen wir nicht so ein krasses Erlebnis mit Blitz und Donner und Feuer. Und er hat immer wieder Erlebnisse gehabt, immer wieder Begegnungen, die ihn verändert haben. Bei den Emmaus-Jüngern zum Beispiel, sie kannten Jesus 3 Jahre, sie haben alles gehört, sie waren total neben ihm die ganze Zeit. Trotzdem haben sie ihn nicht erkannt. Dann kommt der Auferstandene, geht mit ihnen spazieren, sie erkennen ihn immer noch nicht. Dann feiern sie das Abendmahl und dann steht da, ihnen wurden die Augen geöffnet und sie sahen und sie verstanden. Dann macht es plötzlich Klick. Oder wenn wir uns Petrus anschauen, bei ihm so ähnlich. Er lebte 3 Jahre mit Jesus, kriegte Zeichen und Wunder mit. Und bei Petrus sind wir so einzelne Stationen auch. Einmal, wo er wirklich diesen Fischfang hat, wo er sagt, ich bin ein sündiger Mensch und sagt, nein, du kannst Fische fangen. Eine Begegnung, eine andere Begegnung, wirklich, wo er selber sagt, du bist Messias, du bist Jesus, der Christus, der Messias, der für uns gekommen ist. Und dann nach der Auferstehung, dass er auch Jesus verleugnet hat und dann vergibt Jesus ihm. Mehrere Stationen, bis auch Petrus zu dem geworden ist, der er war. Und er hat sich ja auch weiterentwickelt. Und das glaube ich ganz fest, dass Jesus uns begegnen möchte. Er möchte Beziehungen mit uns haben. Und zwar ganz individuell, persönlich, wie es für uns gut ist. Und das passt auch zur Jahreslosung. Prüf das, ob es gut ist. Alles, was gut und vollkommen ist, das kommt von Gott. Und Gott liebt uns so sehr, er hat sogar seinen Sohn für uns geopfert und hingegeben. Und wenn er so eine Liebe hatte, warum sollte er, wenn er uns dann begegnet, nicht auch uns liebevoll begegnen. Aber es wird unser Leben total auf den Kopf stellen, wenn wir Begegnungen haben mit ihm. Und vielleicht hast du trotzdem das Gefühl, ich scheue mich davor, um so eine Begegnung zu bitten. Dann nimmst du vielleicht einfach einen Psalm, wie bei David. Der bekannteste Psalm von ihm. Und wenn ihr den mal anfangt zu lesen und sagen, Heiliger Geist, öffne mir die Augen, worum geht es da? Dann werdet ihr auch da eine Veränderung merken in der Gottesbeziehung. Er fängt an und redet über Jesus, über Gott. Er ist mein Hirte, er weidet mich, er lagert mich. Das sind auch gute Glaubensaussagen. Aber in der Mitte ist, wenn ich durch dunkle Tage gehe, bist du bei mir. Da wird aus dem Er ein Du. Da geschieht Anbetung, da geschieht die Beziehung. Da ist nicht mehr, ich rede über ihn, sondern ich rede mit ihm. Und mir geht es so, dass die tiefsten Krisen, die ich hatte, wenn ich alleine auf meinem Bett saß und geweint habe, und das ist nicht nur einmal passiert, wenn ich mich in der Sackgasse oder verzweifelt gefühlt habe, in diesen Momenten, da habe ich Gott, glaube ich, am meisten angebetet, weil ich einfach gesagt habe, ich kann mich nur noch auf dich werfen. Und das hat mein Leben verändert. Da hat mir Gott dann gezeigt, wie sehr er mich liebt, dass er treu ist, auch wenn vielleicht Menschen untreu sind, wenn man Freunde verliert oder etwas anderes einen erschüttert. Und ich wünsche mir das zum Beispiel noch viel mehr hier auch in der Gemeinde, dass wir nicht immer über Gott reden, sondern dass wir mit ihm reden. Auch im Lobpreis, dass wir in diese Beziehung hineingehen. Es ist unser Gegenüber. Ich habe auch schon gefragt, wie man das mal vielleicht zu Hause ändern kann. Ich weiß es noch nicht so genau, wie man das überhaupt ändert. Also in unserem ganzen Sprachgebrauch ist das drin. Wir erklären einander was über Jesus, statt ihn zu fragen. Ich meine, wenn wir sagen, er ist nicht unser Gast, sondern er lebt mit uns, ist er ja eigentlich schon da. Also könnten wir eigentlich viel mehr mit ihm selber reden. Komplizierte Sache. Aber auch das können wir lernen. Wirklich mehr ihn mit einzubeziehen. Ansonsten bleibt es wirklich, Jesus ist für spezielle Sachen und jetzt beten wir mal und dann mache ich wieder meinen Alltag. Aber wenn wir verstehen, wer er wirklich ist, und jetzt steht diese Zeit an und ich wünsche uns allen, dass wir sie einfach persönlich, individuell nutzen. Wenn ihr wollt, nehmt ihr euch einen Fragezettel mit. Und vielleicht ist es jetzt dran, in so einer WhatsApp-Gruppe beizutreten, dass du mit anderen darüber austauschen kannst. Vielleicht im Hauskreis. Vielleicht nimmst du dir selber vor, ich studiere das Leben des Paulus und guck mal, wie Gott sich ihm offenbart. Oder du nimmst dir eine andere Person. Letztes Jahr habe ich mich viel mit Mose und Josua beschäftigt. Einfach zu gucken, wie sieht das aus? Wo ist Gott da drin? Oder Josef, von ihm können wir auch viel lernen. Oder eine andere Person. Oder du nimmst dir die Psalmen und guckst, was zeigt mir das über Gottes Beziehung? Bei David erleben wir das so oft. Er kämpft mit Gott, er diskutiert mit ihm, er kann seinen Frust wirklich loswerden. Er wünscht seinen Feinden auch das Allerschlimmste und dann kommt wieder aber du her. Und dann kommt wieder das du und dann geht er da in die Beziehung hinein. Und warte nicht darauf, bevor du auch in einer Sackgasse landest. Warte nicht darauf, bis Gott dir wirklich eine Schranke vorhält und sagt, mein liebes Kind, jetzt ist aber mal gut. Das ist schmerzhaft. Habe ich auch schon erlebt. Man muss nicht warten, bis es zu spät ist und bis man nicht mehr kann. Sondern lieber regelmäßig innehalten. Oder auch Anfang des Jahres sich mit dem Kalender hinzusetzen und sagen, okay, zweimal im Jahr nehme ich mir eine Auszeit. Da fahre ich mein Wochenende alleine weg. Und will einfach mal Zeit nur mit Jesus haben, einfach mal hören, was er mir zu sagen hat. Bin ich noch auf dem richtigen Weg unterwegs? Auch was steht für dieses Jahr an? Was ist der nächste Schritt, den du vielleicht gehen musst? Die nächste Entscheidung, die du treffen musst? Auch das mit ihm gemeinsam besprechen. Und so wünsche ich uns einfach, dass wir alle Jesus mehr von Angesicht zu Angesicht begegnen. Persönlich verstehen, wie er ist. So uns von seiner Liebe auch füllen und durchdringen lassen, um sie weiterzugeben. Und sonst nehmt die, kommt gerne schon fürs nächste Lied, und sonst nehmt diese Verse mit. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und bittet, so wird euch gegeben, sucht ihn. Er wird sich finden lassen, klopft an. Und wir werden das Lied Herr, öffne du mir die Augen jetzt singen. Und wenn du möchtest, mach es wirklich zu deinem Gebet. Herr, öffne mir die Augen. Ich will dich sehen. Ich will dich sehen, wie du wirklich bist. Und wenn du merkst, du hast vielleicht noch Angst vor einer Begegnung. Vielleicht hast du auch zum ersten Mal heute gehört, dass du mit Jesus in Beziehung treten kannst. lade ich dich auch ein, nachher den Gebetsdienst in Anspruch zu nehmen. Dass ihr da einfach gemeinsam sprecht oder mit jemand anders. Kannst du mit mir beten? Ich merke, mein Gottesbild ist einfach noch falsch. Ich habe so ein Angstbild vor Gott und das müssen wir wirklich, wirklich nicht haben. Gott liebt uns so sehr, dass er uns auch begegnen möchte. Und so wünsche ich uns einfach in den nächsten Wochen wirklich, wirklich gute Begegnungen mit Jesu Liebe. Und dass wir einander mit Liebe begegnen können und dass es wirklich Ausweitung auch hat in unser Umfeld, so wie bei Paulus, der einfach so gepackt war, dass er gar nicht anders konnte, als es weiterzugeben. Amen.